Das Thema heute Abend ist, ist der Mensch biologisch oder gesellschaftlich gesteuert? Und es ist eigentlich das Thema der großen politischen Ideologien heute. Denn die Linken, die Marxisten, die glauben, dass der Mensch biologisch gesteuert ist, dass der Mensch gesellschaftlich gesteuert ist, und die Rechten, man darf das Wort kaum sagen heute, die Faschisten, also die Freunde von Adolf, die glauben, dass der Mensch biologisch gesteuert ist. Und deshalb hat er versucht, seine Politik von Blut und Boden und von dem arischen Stamm durchzusetzen. Aber es gibt viele, die das heute noch vertreten. Nun, zum Einrahmen des heutigen Abends möchte ich Ihnen einige kurze Verse vorlesen aus der Bibel. Sie werden nicht verstehen, warum ich das tue. Aber ich bitte Sie, behalten Sie, was ich jetzt vorlese. Ich lese es auch hoffentlich verständlich vor. Und Sie werden dann sehen, wie das Thema sich entwickelt, wie das sich alles integriert. Ich lese es vor. Als aber viel Volk zusammenkam und die Leute aus allen Städten zu ihm hinzogen, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Und indem er säte, fiel etliches auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen, die mit aufwuchsen, die erstickten es. Noch anderes fielen auf den guten Boden und wuchs auf und trug hundertfältige Frucht. Als aber das, er das sagte, rief er, wer oben hat zu hören, der höre. Also es gibt eine versteckte Bedeutung. Und da muss man hören, um zu hören. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Und da sprach Jesus, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Also das Geheimnis des Reiches Gottes ist da. Den übrigen aber in Gleichnissen. Damit sie mit sehenden Augen nicht sehen und mit hörenden Ohren nicht verstehen. Das Gleichnis aber bedeutet dieses. Der Same ist das Wort Gottes. Die auf dem Wege aber sind die, welche diesen Samen gehört haben. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Diese haben keine Wurzel. Sie, die nur für den Augenblick glauben, und im Augenblick der Versuchung abfallen. Was aber uns die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Sie werden in ihrem Wandel von Sorgen und Reichtum und Genüssen des Lebens erstickt. Und die bringen die Frucht nicht zur Reife. Das sind im guten Boden, aber sind die, welche in einem feinen und guten Herzen das Wort, also der gute Boden, ist das gute Herz, das Wort, das sie gehört haben, behalten und Frucht tragen in Beharrlichkeit. Ich habe zu viel gesprochen, meine sehr verehrten Damen, heute mit verschiedenen Menschen heute. Und wenn man zu viel gesprochen hat, sind die Gedanken nicht so kurz, wie sie sein sollen. Darf ich mir Weisheit erbitten, um mit Ihnen zu reden? Bitte dich, Herr Jesus, der du den Verstand öffnest und der du die Lippen geformt hast, dass du den Verstand von allen, die hier sind, öffnest und mir die Lippen formst, dass ich weise Worte sage zu deiner Ehre. Amen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der heutigen Band gibt es zwei große Denkrichtungen, die ich schon angedeutet habe. Die erste Denkrichtung ist das, was vor allen Dingen in dieser Welt notwendig ist, ist besserer Lebensstandard, bessere Lebensbedingungen, und wir freuen uns, dass Menschen sich um andere Menschen so kümmern, dass ihr Lebenslos besser ist. Aber diese meinen meist, wenn sie das mit aller Macht predigen und benutzen, um gewählt zu werden, die meinen, dass eine bessere Umwelt bessere Menschen automatisch mit sich bringt. Nun, ich kann nichts dagegen sagen. Was soll ich dagegen sagen? Ich freue mich, dass es mir gut geht, dass ich einen Anzug anhabe, dass ich gut gegessen habe, dass ich es warm habe, und für all die Segnungen dieses Lebens bin ich sehr, sehr dankbar. Aber Sie müssen bedenken, dass die gleichen Leute, die an diese These glauben, dass die Umwelt den Menschen absolut bildet, Sie müssen bedenken, dass wenn wir Menschen unter uns haben, die einen besseren Lebensstandard haben als wir und einen Lebensstandard haben, den wir erstreben, dass die Reichen, soll ich es wagen, verdorbener sind als die Armen, und deshalb der Klassenkampf. Also warum sucht man mit aller Gewalt nach besseren Dingen in diesem Leben, materiellen Dingen in diesem Leben, und bekämpft die diese Dinge seit Jahren gehabt haben und dadurch verdorben sind? Warum wollen wir uns alle verderben, wenn es so ist? Ich meine, wenn man an das eine glaubt, muss man auch an das andere glauben. Denn die Reichen, die all diese Jahre einen besseren Lebensstandard gehabt haben, sollen doch besser sein als wir. Es ist doch logisch. Warum tut man denn das? Da ist irgendwie ein Kurzschluss im Denken. Man meint, dass wenn man zum Beispiel alle Kirchen schließt und alle Pfarrer entfernt und zu nützlicher Arbeit zwingt, und dass es keine, habe ich was Falsches gesagt? Da ist mein Deutsch falsch oder so etwas, oder irgendwie, man sagt im Englischen, did it ring a bell? Man meint, wenn man die Religion, den Religionsunterricht in der Schule verbietet, dass die Leute dann durch die Änderung der Umwelt atheistisch werden. Nun, sicher, sicher. Aber wenn man guckt dorthin, wo das geschehen ist, gucken Sie in die DDR, gucken Sie in Russland. Russland hat die größte religiöse Erweckung aller Zeiten. Es gibt keine Pfarrer. Die Kirchen sind sehr viel zu. Und kein Religionsunterricht in der Schule. Und wenn die Eltern die Kinder religiös erziehen, verlieren sie das Elternrecht. Und doch, was ist es, 4-5 Millionen neue Baptisten in den letzten Jahren? Wie kommt denn das? Ist es wahr, dass die Umwelt die Menschen wirklich so macht, dass die Religion ausstirbt, wenn man Religionsunterricht verbietet? Nehmen wir noch etwas. Entschuldigen Sie, ich muss jetzt anfangen, etwas Positives zu sagen, denn diese Dinge sind alle sehr heiße Eisen, die ich da angefasst habe. Aber Sie müssen wissen, dass auch andere Leute diese Dinge durchdenken und zu anderen Schlüssen kommen. Hören Sie mal, jemand hat mir gesagt, Besitz macht die Menschen zu Egoisten. Also, wer das Kapital hat, nehmen wir das als Besitz, der wird nicht altruistisch sein, sondern egoistisch. Denn der Besitz und das Kapital an sich, die verderben die Menschen. Nun sicher. Ich meine, bitte schön, wenn man um sich ein bisschen umguckt und die reichen Töchter sieht, die nie eine Tagesarbeit getan haben, oft sind sie keine Reklame für Reichtümer. Aber lassen wir das stehen. Wir sagen also gut, Besitz verdirbt die Menschen und das Kapital verdirbt die Menschen. Also gut, die Regierungen dieser Welt bestehen auch aus Menschen. Und wenn die Regierungen das ganze Kapital besetzt, alles, was es gibt, total, dann müssen sie total verdorben sein. Denn das Kapital verdirbt sich. Und wenn man an sich herumguckt, ich sage nicht viel von Regierungen und ich will keine Propaganda machen, nur sage ich, wenn mir diese Dinge, man mir diese Dinge in den Kopf schmeißt, dann fange ich an zu denken, wie ein Wissenschaftler erzogen worden ist, zu denken, kann das so sein, dass die Umwelt, Besitz, Kapital, eine solche Wirkung hat? Die Schwierigkeit da ist, dass wir mit halben Wahrheiten arbeiten. Sehen Sie, die Umwelt hat einen Einfluss und Kapital hat einen Einfluss. Wollen wir das zulassen? Ich meine, ich habe meine Kinder auf gute Schulen geschickt und gehofft, dass die Umwelt in der Schule etwas abfärben würde bei den Kindern, nicht wahr? Sie haben das Gleiche getan. Man sorgt dafür, dass die Kinder gute Freunde bekommen, weil die Umwelt sie färbt. Aber die Umwelt ist nicht so unfehlbar, wie man uns sagt. Die Umwelt kann auch andere Wirkungen haben. Wenn die Umwelt allein maßgeblich wäre, hätte Stalin orthodoxer Priester sein müssen. Denn er ist groß geworden in einem Seminar und er schätzte seinen Hauptlehrer da sehr, bis zum Ende seiner Tage. Ließ ihm gar nichts passieren. Also etwas ist da und etwas ist nicht da. Es ist nicht so absolut, wie man denkt. Die Umwelt steuert etwas, aber nicht hundertprozentig. Das ist die eine Sache. Wenn man nun Halbwahrheiten verkündigt man Sklaverei. Denn die Wahrheit macht uns frei. Und Halbwahrheiten sind Halbwahrheiten und sehr geeignet als Lügen. Und die werden uns versklaven. Und Sie sehen deshalb, wo all diese Ideologien, die diese Basis haben, sich durchsetzen, da geht automatisch, ob Sie es wollen oder nicht, Sklaverei. Die besten Menschen, die so denken, gehen ins Sklaventum, wenn sie Halbwahrheiten verzapfen. Auch ich, wenn ich es tue. Denn die Wahrheit macht uns frei und die Halbwahrheit ist eine gefährliche Form der Lüge. Nun nehmen wir die andere Sache, dass die Umwelt es nicht tut, sondern dass die Genetik, die Biologie es tut, die Menschen steuern. Ich war zusammen mit Hans-Jürgen Eysenck vor einiger Zeit. Wir waren bei der Steirischen Woche, Steirischen Akademie in Graz zusammen. Und er vertritt Ansichten, teilweise wie die von B.F. Skinner und von Konrad Lorenz und von all diesen Verhaltensforschern. Nun, er behauptet, dass 80% der Verhaltensweise der Menschen bedingt ist durch ihre Genetik, also durch die 46 Chromosomen, die in unserer Genetik vorhanden sind. Und er hat gearbeitet an eineiigen Zwillingen. Das heißt, er nahm Zwillinge, die eineiig waren, und nach der Geburt, direkt nach der Geburt, wurden diese Zwillinge getrennt. Und ein Zwilling kam in reiche Verhältnisse und der andere Zwilling kam in ärmliche Verhältnisse. Und er hat festgestellt, seine Forschung ist sehr angegriffen worden, aber soweit ich sehen kann, ist sie sehr sauber durchgeführt worden, hat festgestellt, dass 80% der Verhaltensweise solcher Zwillinge, die in ganz verschiedenartigen Umwelten waren, gleich sind, weil es genetisch bedingt ist. Nun, viele Menschen sind auf ihn losgegangen, deswegen. Ich saß bei dem Komitee von der Steirischen Akademie mit all diesen Professoren zusammen. Eysenck war da und einige von seiner Richtung und einige sehr linke Leute waren da, die an die Umwelt glauben. Und wissen Sie, wie sie sich getroffen haben? Ich saß in der Mitte. Mich Gold hat als Hoffnung, dass sie Frieden haben könnte. Und Ehe wir anfingen zu diskutieren, die würdigen Professuren, stand einer zu meiner Rechten auf und sagte, ich werde den Saal demonstrativ verlassen, wenn Herr Eysenck das sagt, was er geschrieben hat. Punkt. Und ich sagte also, ich versuchte zu vermitteln, aber wissen Sie, Sie kamen sich derart in die Haare, dass man überhaupt nicht tun konnte. Ein vernünftiger Dialog war nicht möglich. Die waren einfach Antipole. Nun, es ist auch verständlich, wenn man es überlegt. Denn die Menschheit arbeitet zu 50% seiner Zeit, um sich zu verderben. Wenn Sie das bedenken, 50% der Arbeitszeit benutzt, um Atommacht, Nuklearmacht herzustellen, damit wir alle vernichtet werden. Und wir könnten jetzt mit dem, was wir schon geleistet haben, jeden Menschen auf Erden 100-mal töten. Und man arbeitet weiter auf diesem Gebiet. Da sagen die Kommunisten, es ist Zeit, dass die Ärzte, die die Menschheit behandeln, die politischen Ärzte, dass sie anfangen, die Krankheit der Menschheit richtig zu behandeln, sonst werden wir uns verderben. Ich meine, die Lage ist ernst. Und wenn ein Mensch ernsthaft glaubt, was diese Leute glauben, kann man sie nur respektieren, wenn sie wirklich sich erhitzen über die Behandlungsweise, die ergriffen werden muss, um unsere Menschheit zu retten. Und sie sagen, wir müssen bessere Menschen machen. Und die einzige Methode, bessere Menschen zu machen, ist die Umwelt zu verbessern. Das, was das große Hindernis ist, ist natürlich Religion. Das muss aus dem Weg geschafft werden. Die Kirchen haben immer Machtpolitik geführt und Kriege geschürt und die Menschen verdummt. Und so sagen sie, dass sie das aus dem Weg schaffen wollen. Nur die anderen von der rechten Seite sagen genauso energisch, die Umwelt tut es nicht. Wir müssen etwas mit der Genetik tun. Adolf hat es auch gesagt. Er hat versucht, mit seinen Züchtungsanstalten das deutsche Volk aufzunorden, nicht wahr, mit Blut und Boden, mit all diesen Dingen, in der Hoffnung, dass er eine überlegene arische Rasse erzeugt, züchtet, die imstande ist, die Welt zu retten. Was soll man da sagen? Die beiden kommen sich in die Haare, denn die Lage ist wirklich sehr, sehr ernst. Nun, wir müssen jetzt versuchen, zu erfahren, welche Richtung zu vertreten ist und welche Richtung nicht zu vertreten ist, damit wir eine klare Diagnose stellen, was wir machen können, um unsere gefährdete menschliche Rasse zu retten. Und ich will mit Ihnen jetzt einige Versuche machen. Und Sie können diese Versuche selber überlegen, und sehen, was offenbar die Lösung ist für die heutige Situation, in der wir stecken. Der erste Versuch ist dieser. Passen Sie nur auf. Ich gebe Ihnen keine fertigen Lösungen. Ich gebe Ihnen, wie die modernen Schriftsteller das tun, nicht wahr? Sie schreiben eine Geschichte und man muss das Ende selber schreiben. Also, das war sehr interessant. Also, ich will das auch tun jetzt mit Ihnen. Wir machen diesen Versuch. Wir nehmen reinrassige, nicht Mäuse diesmal, wir nehmen Fische, kleine Fische. Man züchtet sie im Labor so lange, bis sie so reinrassig sind, dass sie fast alle Zwillinge sind. Die Genetik ist rein. Und diese Fische, man lässt ein Weibchen, was sagt man, Leichen auf Deutsch, ist richtig, die Eier legen, also, und der Fisch, die Mutter, die legt 1000 Eier. Und wir nehmen 500 Eier von dem, was sie gelegt hat, und wir tun diese Eier in normales Seewasser. Nun, normales Seewasser enthält Natriumchlorid, Sulfid, Magnesiumchlorid, Sulfid und verschiedene Ionen und Anionen. Und in diesem Seewasser schlüpfen all diese Eier aus. Und wir bekommen 500 kleine Fische mit zwei Äuglein an der Seite des Kopfes. ganz normale, quick, lebendige 500 Fische. Die schwimmen herum und freuen sich des Lebens. Nun, wir nehmen dann die anderen 500 Eier. Die sind Versuche, die geschehen sind. Ich mache keine Propaganda bei ihnen, sonst mache ich Halbwahrheiten, das möchte ich nicht. Wir nehmen die anderen 500 und wir nehmen Seewasser, genau das gleiche Seewasser wie vorhin, nur frisch. Und wir tun, sind Sie mit mir? Schlafen Sie oder sind Sie noch bei mir? Wir tun, dies ist sehr, sehr wichtig. Ich sehe, wenn Ihre Gedanken auf Reisen gehen, ich fühle das, ich weiß nicht, aber ich weiß es, entschuldigen Sie. Deshalb frage ich, wenn ich merke, dass irgendjemand daran denkt, dass er das Licht angelassen hat, zu Hause oder so etwas. Man tut in dieses frische Seewasser, man tut ein ganz klein wenig zu viel Magnesiumchlorid. Nicht viel, aber mehr als da sein sollte, um richtiges Seewasser zu machen. Und mit diesem Magnesiumchlorid, Magnesium ist das Ion, das aktiv ist, lässt man dann die Eier ausschlüpfen. Da kommen hervor, nach kurzer Zeit, 500 Fische, kleine Fischlein. Und die schwimmen herum, aber die sehen merkwürdig aus. Denn statt dass sie zwei Scheinwerfer haben, an der Seite des Kopfes, zwei Augen, haben sie einen ganz großen Scheinwerfer, einen Zyklopenauge, mitten in der Stirn. Also schwimmen sie rum. Also sie wissen von den Märchen, nicht wahr, von den Menschen, die Riesen waren. Und statt dass sie zwei Augen hatten, hatten sie mitten in der Stirn den großen Scheinwerfer, damit sie gucken konnten. Man hat Zyklopenfische bekommen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, ziehen Sie Ihre Schlüsse, ich sehe sie nicht für Sie. Die Genetik von den ersten 500 Eiern, die eben die 500 Fische lieferten mit zwei normalen Äuglein, ist genau haarscharf die gleiche Genetik wie die Genetik der Fische, die nur ein Zyklopenaugen hatten. Also dann ist es klar, dass die Genetik gleich ist und dass die Umwelt imstande ist, passen Sie auf, imstande ist, die Entwicklung einer vorhandenen Genetik maßgeblich zu beeinflussen. Also die Umwelt und die Genetik sind Teile einer großen integrierten Maschine. Und wenn man sagt, die Umwelt es tut, ohne die Genetik in Betracht zu ziehen, zerstört man die Maschine. Und wenn man das umgekehrt tut, die Genetik nimmt ohne die Umwelt, ist man genauso dumm. Die Maschine funktioniert zusammen. Die ganze Umwelt, die Menschen kommen zu dieser Erkenntnis heute, dass wir ein Teil unserer Umwelt sind. Und wenn wir unsere Umwelt zerstören, zerstören wir uns selbst. Die beiden Parteien, die sich so dumm bekämpfen in politischen Kreisen, bekämpfen, weil sie nur Halbwahrheiten haben. Das Ganze ist eine Ganzheit, eine Entität für sich. Das ist das erste Experiment. Das zweite Experiment kommt sehr schnell. Wenn man kleine Ratten nimmt, ganz kleine Kerlchen, die auch reinrassig sind, man kann Ratten so züchten, dass sie alle praktisch Zwillinge sind, also soweit man kann. Wenn man solche Ratten nimmt und eine Mutterratte, die, wollen wir sagen, einen Wurf tut von 10 Kleinen. Nun, die 10 Kleinen sind alle wie Zwillinge. Die sind sehr ähnlich. Weiße Ratten im Labor kann man sehr schwer oft auseinander halten. Und wenn man 5 von diesen Ratten trennt, direkt nach der Geburt, und in Käfige tut, wo sie nur gefüttert werden von fließendem Wasser und von Essen in der Form von Pillen oder wenn sie sehr jung sind, dass sie einfach Milch bekommen statt Wasser, kann man sie so erziehen, aber ohne dass sie irgendwie mit einer anderen Ratte oder mit Menschen in Verbindung kommen. Und man erzieht solche Ratten ein Jahr ohne jeglichen Kontakt mit anderen Ratten. Jede Ratte in einem Einzelkäfig. Die haben überhaupt nichts zu tun mit anderen lebendigen Wesen, gar nicht. Die anderen fünf kleinen Ratten, die bleiben bei der Mutter. Und sie müssen kämpfen, um ein bisschen Milch zu bekommen, nicht wahr? Sie müssen kämpfen mit den Geschwistern und sie führen ein normales Rattenleben. Nun, nach einem Jahr testet man die beiden Gruppen von Ratten. Und man testet auf ihr IQ. Sagen Sie IQ auf Deutsch? Intelligenzquotient. Also wie intelligent sie sind. Und man kann das sehr gut machen. Man findet, dass die Ratten, die allein erzogen worden sind, allein in Einzelhaft, dass sie 25-30% weniger intelligent sind, als die, die in der Familie ihren Lebenskampf durchführen mussten. Und wenn man sie seziert, findet man, dass die Verdrahtung des Gehirns der Ratten in der Familie 25% verdrahteter ist und auch schwerer ist, als das Gehirn der Tiere, die keinen Stimulus von außen, keinen Reiz von außen hatten. Nun, da sieht man, die beiden Gruppen, die in der Familie und die außerhalb der Familie, die sind genetisch identisch, praktisch, weil sie reinrassig waren. Aber die, die eben eine Umwelt hatten, die reizvoll war, die entwickeln die Genetik, durch die Genetik ihre Gehirne viel mehr, 25-30% mehr, als die, die den Stimulus, den Reiz einer Familie nicht haben. Also offenbar arbeitet die Umwelt, um die Genetik zu entwickeln, oder um die Genetik zu hemmen, je nachdem. In diesem Fall ist es entwickeln. Bei den Fischen war es die Genetik, die gehemmt war, nur ein Auge zu bilden statt zwei. Also die Umwelt hat eine ganz starke Wirkung auf ihre Genetik. Nun überlegen Sie, was das bedeutet. Nehmen Sie die fünf kleinen Ratten, die allein erzogen worden sind und die verdummt sind, die ein Jahr alt sind. Die sind dann nach der Pubertät. Und man tut sie in eine Familie, um zu versuchen, die Genetik zu entwickeln. Und man kann es nicht. Es geht nicht. Es ist zu spät. Die Umwelt muss nicht nur auf die Genetik wirken. Sie muss auf die Genetik wirken während den Entwicklungsjahren. Die Zeit, das Gehirn zu entwickeln, bei Menschen und bei Tieren, ist in der Zeit bis zur Pubertät und einige Jahre danach. Wenn es vorher nicht geschieht, geschieht es nicht. Was machen wir mit unseren Schulen? Wir fangen immer später an. Ich habe anfangen müssen mit meinen amerikanischen Studenten in Chicago. Oft waren sie 24, 25 Jahre alt, hatten oft ein Kind oder zwei, drei Jahre verheiratet. Und da hatten sie nicht gelernt zu buchstabieren. Man findet das Gleiche hier. Zu spät. Zu spät. Das ist, was geschieht. Und man kann es nachher nicht gut machen. Wenn eine Schule keinen reizvollen Einfluss hat, provozierenden Einfluss hat auf die Kinder, nehmen Sie Ihre Kinder weg. Der Schaden ist nachher nicht gut zu machen. Wenn der Lehrer die Kinder nicht stimulieren kann, bitte schön, oder die Lehrerin, der Schaden ist für das Leben. Es ist zu spät. Die Zeit, eine Sprache zu erlernen, ist natürlich vor der Pubertät. Morgen Abend, wenn wir den sprechenden Computer machen, werden wir das sehen. Man fängt mit Sprachen an, wenn man 19, 20, 22 Jahre alt ist, viel zu spät. Meine Kinder haben es gut gehabt. Wir sind in unserer Ehe, 29 Jahre jetzt verheiratet, Und wir sind 23 Mal umgezogen. Das hieß, dass unsere Kinder in englische Schulen gingen. Sie gingen in französische Schulen. Sie gingen in amerikanische Schulen. Und sie gingen in deutsche Schulen. Denken Sie, was das bedeutet für ein Kind. Und für die Mutter. Nicht wahr? Die nachhelfen muss mit der Umschulung. Aber wenn das geschieht, denken Sie, wie unsere Kinder sich gefreut haben. Sie gingen nach England, weil wir in der Schweiz nicht das Recht haben, auf der Universität zu studieren, wie die Schweizer haben. Das gleiche Recht haben, wir haben die nicht. Da habe ich sie nach England geschickt. Und sie sagen, Daddy, es ist ja wunderbar. Ich muss Deutsch machen. Und Deutsch? Ich bin durch die deutsche Schule gegangen. Da mussten sie gar nicht arbeiten. Haben gleich eine Note, sagen Sie hier A oder 1 oder wie sagen Sie das? Französisch, 1, also gut. In der Schweiz ist es 6, nicht wahr? Das ist das Beste. Aber ich wollte nicht den Fehler machen. Sonst werden Sie mich missverstehen heute Abend. Und die kleinen Wichtel, die sagen, Daddy, wir müssen nicht arbeiten. Wunderbar. Möchten Sie das nicht auch haben? Aber das kam, dass die Arbeit früh genug getan wurde von den Kindern und von der Mutter. Und ein Kind muss nicht lernen, um eine Sprache zu erlernen. Das geschieht automatisch. Der hört und er redet. Aber wenn Sie so alt sind wie ich, probieren Sie es. Die Kruste ist zu dick. Die geht nicht mehr durch. Ich habe auch zu spät etwas Deutsch gelernt. Das war knapp nach der Pubertät. Und Sie sehen, es ist nicht sehr gut geblieben. Aber das ist die Zeit, das zu machen. Dann die Umwelt entwickelt das, was in uns ist. Warten Sie, bis die Pubertät vorbei ist. Und dann werden Sie Mühe haben mit der alten Kruste. Entschuldigen Sie, ich fühle als Pädagog sehr stark auf diesem Gebiet. Ich darf nicht zu viel sagen, aber die Dummheit der Ministerien auf diesem Gebiet kennt keine Grenzen. Die Zeit ist vor, entschuldigen Sie. Ich muss ja sehr vorsichtig sein. Man darf, liebe Freunde, ein Kind nicht überfordern. Das darf man nicht. Aber ein Kind soll provoziert werden und stimuliert werden, so viel es vertragen kann. Dann werden Sie durch die Umwelt das Maximale aus dem Kind rausholen, was man kann. Nun, nehmen Sie noch etwas, das ist Umwelt und Genetik. Nehmen Sie noch etwas, was sehr wichtig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie Geschichte lesen. Wenn ich Zeit habe, tue ich es, aber die Zeit ist sehr knapp. Wenn Sie den Namen Paul Kammerer kennen, den österreichischen Biologen, werden Sie wissen, über was ich reden will jetzt. Er war Biologe. Und der arme Mann ist gescheitert. Er war ein äußerst gescheiter Mann. Aber, ja, ich muss es erzählen. Er tat diese Versuche. Er nahm die Geburtshelferkröte. Nun, Sie wissen alle, wer Herr Geburtshelferkröte ist, nicht wahr? Er ist eine Kröte, wie sagt man, das Weibchen von der Kröte, die leben im Trockenen. Die meisten Kröten, ich meine wirklich die Kröten, nicht wahr? Nicht die anderen Kröten, sondern die wirklichen Kröten. Ich muss sehr aufpassen, denn ich sehe, dass sie einen Ausdruck auf dem Gesicht haben, der voller Fragen ist, nicht wahr? Und ich weiß nicht, was diese Fragen immer sind. Also wirkliche Kröten, von denen rede ich heute Abend. Diese Kröten, Geburtshelfer, Kröten, die leben auf dem Trockenen. Und wenn sie paaren, weil das Weibchen trocken ist, kann das Männchen das Weibchen sehr leicht halten. Die normalen Kröten, wenn sie paaren im Wasser. Und da ist das Weibchen sehr glatt und schwer zu halten. Und da hat das Männchen zwei Schwämme an den Daumen der Vorderfüße, um das Weibchen festzuhalten. Nun, Kammerer hat gedacht, vielleicht hat Lamarck, verstehen Sie mich, Lamarck recht. Wir tun diese Kröten, die auf dem Trockenen wohnen, leben und die keine Schwämme haben, wir tun sie ins Wasser, einige Generationen. Und wir sehen dann, ob das Wasser imstande ist, die Schwämme zu machen. Und er tat sie in Wasser und tatsächlich nach einigen Generationen haben die Männchen alle schwarze Schwämme bekommen, um das Weibchen festzuhalten. Und da hatte das in die Welt hinaus posaunt, und die Engländer natürlich, sie sind sehr skeptisch, besonders wenn eine andere Nation so etwas Wichtiges findet. Und die kommen darüber und sie haben seine Versuche direkt nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg war das, sie haben seine Versuche untersucht. Und oh weh, oh weh, oh weh. In diesen schwarzen Schwämmen haben sie indische Tinte gefunden. Der Assistent von Cameron hat ein bisschen nachhelfen wollen und ein bisschen eindrücklicher machen wollen, dass diese Schwämme wirklich schwarz sind, und hat Tinte injiziert. Und der Engländer, der rüberkam, hat das natürlich entdeckt. Und Cameron, als das entdeckt wurde, er war sehr intelligenter Mann, wie ich Ihnen schon sagte, intelligente Leute sind oft depressiv. Er ist hingegangen und auf den Bergen in Österreich hat er sich das Leben genommen. Es war auch gar nicht nötig, denn seine Versuche waren echt genug, aber die Blamage, sowas zu finden. Und was ist mal wirklich geschehen? Cameron meinte, dass das Wasser tatsächlich neue Informationen, die Umwelt, neue Informationen in die Genetik der Kröte getan hat, dass dann die Dinger, die Schwämme, gewachsen sind. Aber das war es nicht. Denn die Information war schon da, schon immer, auch in der Geburtshelferkröte. Nur brachte diese Information, das Wasser, diese Information raus. Ich gehe in den Garten und ich arbeite und grabe den Garten um. Ich habe jetzt ganz weiche Hände, weil ich im Spital lange Zeit war und habe nicht gearbeitet. Ich war weich wie eine Dame, sind Sie. Nun gehe ich in den Garten, am ersten Tag habe ich Blasen. Nach einer Woche habe ich Schwelen und Hornhaut. Nun, wenn Sie meine Haut abschälen und einfach mit Druck behandeln, getrennt von mir, werden Sie einfach Löcher drin machen. Aber wenn Sie meine Haut genauso mit Druck behandeln, in mir, dann reagiert meine ganze Genetik und produziert Hornhaut. Die Umwelt bringt das raus, was in mir ist. Wir sind eine Maschine. Die Umwelt und wir. Und wir und die Umwelt. Nehmen Sie einen sehr wichtigen Versuch hier. Sie nehmen das Ei einer Frau. Es ist sehr aktuell jetzt. Der Papst hat es verboten. Nun, oft bin ich nicht einverstanden mit dem Papst, aber ich glaube hier, dass er nicht so viel Unrecht hat auf diesem Gebiet, denn es kann sehr missbraucht werden. Man nimmt das Ei einer Frau und man tut das Ei in ein Reagenzglas mit Nährmitteln da. Und dann bringt man zusammen mit diesem Ei das Spermien eines Mannes. Nun, die Spermien, die befruchten das Ei und da gibt es eine Zygote. Und diese Zygote hat 46 Chromosomen und ist die Blaupause, die Genetik für ein Baby. Nicht nur für ein Baby, für einen jungen Mann. Für einen Mann von 45 Jahren, für einen Greis von 80 Jahren. Alle Information ist da drin. Nun, gut, wir tun dann diese Zygote in das Reagenzglas und wir lassen die Zygote wachsen. Wir sagen, wir sollten ein Baby bekommen, denn die Information ist da. Vollkommen, um einen vollkommenen Menschen zu machen. Was geschieht? Kein Baby, sondern nur eine amorphe Masse von Zellen, von menschlichen Zellen. Aber von undifferenzierten Zellen, die man nicht benutzen kann, um einen Menschen zu machen. Aber nehmen Sie die gleiche Zygote, der gleichen Frau und dem gleichen Mann, und tun Sie diese Zygote, man hat es jetzt dreimal getan, in die Gebärmutter einer Frau. Und nach 9 Monaten haben Sie ein Baby. Also was der Mensch braucht, um zur Entwicklung zu kommen, ist ganz klar. Er muss eine richtige Umwelt haben. Und die Umwelt ist die Gebärmutter. Sie kennen die schöne neue Welt von Huxley. Ob schön war, weiß ich nicht, aber das Buch. Sie haben die Menschen dort gezüchtet auf Gebärmüttern von Säuen, nicht wahr? Nun, die Welt sah nachher aus, als ob sie bevölkert war von Schweinen, nicht wahr? Aber die Gebärmutter musste da sein, um die Menschen zu machen. Die Gebärmutter ist die Umwelt, die nötig ist. Die Engländer haben in letzter Zeit Eier genommen von Kühen und sie befruchtet mit Bullenspermien und dann gekühlt auf minus 70 Grad in CO2 nach Australien geschickt per Flugzeug. Da haben sie in minderwertige Kühe getan und da haben sie nach der Gestationsperiode prächtige Kühe bekommen, prächtige Kälber bekommen von den englischen Herden, ohne eine Kuh dorthin transportieren zu müssen. Also die Eier selber würden nicht ausschlüpfen zu einem Kalb, aber in eine Kuh, in der richtigen Umwelt, tun sie das. Jetzt komme ich zum Letzten, und das ist sehr wichtig als Experiment, und dann müssen wir das alles verwerten, was ich gesagt habe. Sie müssen alles speichern, was ich sage, denn sonst werden sie am Ende verloren sein. Das Letzte ist, was man nennt Cloning. Nun, Cloning ist vegetative Reproduktion, also die Replizierung eines Menschen ohne Geschlecht. Nun, jetzt müssen Sie 2 Minuten ganz schwer mit mir schaffen. Lassen Sie alle Ihre Gedanken zurückkommen von Ihren Reisen und seien Sie bitte jetzt 2-3 Minuten richtig gehend bei mir. Sie nehmen eine Zelle aus dem Knochenmark. Und die sind ziemlich undifferenziert, aber die sind differenziert. Und die bestehen aus Protoplasma und einem Kern. Und in dem Kern ist die Genetik. Und da sind 46 Chromosomen. Und wenn Sie so eine Zelle nehmen aus meinem Knochenmark und Sie tun eine solche Zelle in ein Nährmedium, bekommt man keinen Menschen. Warum? Die 46 Chromosomen sind da, aber die Umwelt ist nicht richtig. Tun Sie eine solche Zelle in eine Gebärmutter, bekommen Sie auch kein Baby. Was ist denn da los? Da müssen wir sehen, denn man sollte eigentlich ein Baby bekommen, nicht wahr? Wenn man eine Zelle mit 46 Chromosomen in eine Gebärmutter tut, die Genetik ist richtig und die Umwelt ist richtig. Warum braucht man kein Baby? Jetzt müssen wir sehen, warum. Nehmen wir eine Zygote. Also das ist ein Ei, das befruchtet worden ist von einem männlichen Spermium. Also die Blaupause für ein Baby. Und Sie tun das, dieses Ei in eine Gebärmutter. Sie haben ein Baby. Aber jetzt tun wir was anderes. Wir tun diese Zygote unter ein Mikroskop und unter ein Seziermikroskop. Ich sage nicht, dass man das tun soll, aber man hat es getan. Und man tut es mit Tieren. Dann mit einem Mikromanipulator seziert man den Kern mit den Chromosomen, mit der Genetik heraus. Und da hat man leeres Protoplasma, das am Leben ist, und die Genetik da, diesen Punkt. Also man hat die Zelle auseinandergenommen. Und dann geht man hin zu der Zelle aus dem Knochenmark und tut genau das Gleiche. Den Kern nimmt man raus und das Protoplasma, das lebt, aber sich nicht teilen kann, weil die Genetik weg ist, hat man da. Nun tut man diesen Trick. Passen Sie auf. Man nimmt den Kern von der Knochenmarkzelle und tut sie in das Protoplasma des Eies, das jetzt keinen Kern hat, so dass man eine Zelle bekommt, Protoplasma vom Ei und Kern von der differenzierten Zelle. Dies hat man getan bei Salamandern und es funktioniert. Man arbeitet jetzt mit Kaninchen. Es funktioniert noch nicht. Man wird es probieren bei Menschen. Es ist noch viel komplizierter. Aber wenn man das getan hat, hat man die Zelle hier aus dem Kern, aus der differenzierten Zelle und das Protoplasma des Eies. Man tut dann das in eine Gebärmutter. Und siehe da, bekommt man ein Baby. Es ist noch nicht gelungen bei Menschen. Es ist noch nicht gelungen bei Säugetieren. Aber es ist gelungen bei Salamandern. Und das Babytier, das hier rauskommt, ist ein Zwillingsbruder von dem Organismus, von dem Tier, das eben die differenzierte Zelle aus dem Knochenmark geliefert hat. Und so kann man die Menschen, also kann man die Tiere replizieren. Genau wie ein Xerox-Replizierapparat. Die kommen heraus wie die Zwillinge. Sie kennen alle diese Geschichte von dem Millionär, der angeblich sich replizieren ließ und wahrscheinlich nicht wahr ist in Amerika. Also das nennt man Cloning. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie kommt das? Es kommt davon, das ist sehr wichtig, es kommt davon, dass diese Zelle hier aus dem Knochenmark die 46 Chromosomen hat, aber sie sind teilweise verklebt. Darf ich es Ihnen klar zu machen? Folgendes sagen, verklebt wie so ein Tesafilm. Und wenn dann die Ribosomen rüberfahren, können sie nicht fühlen, was die Information drin ist, was verklebt ist. Und wenn man diese Zellen, diese Genetik rausnimmt und da rein tut, hat das Eiweiß, das Protoplasma des Eies die Fähigkeit, den Tesafilm aufzulösen. Und da kommen die 46 Chromosomen voll zum Vorschein und ein Baby entsteht, ein Babytier in diesem Fall entsteht. Nun, was hat all das mit unserem Problem zu tun? Passen Sie hier auf. Hier ist etwas für die Christen sind unter uns. Sie wissen, was ich meine. Ein Mensch, der der Bibel vertraut und Christus vertraut. Hier ist etwas, was eine neue Erkenntnis ist, was Sie nirgendwo in den normalen Textbüchern finden. Adam, sagt die Bibel, als er erschaffen wurde, war vollkommen. Und es heißt, dass im Alten Testament wie im Neuen Testament, dass Eva nicht aus einer Gebärmutter kam, sondern aus dem Mann. Dass der Mann die Frau gebar. Stellen Sie sich vor, dass die Bibel sich auf diesen Ast hinauslässt. Und man hat darüber gelacht und versucht, das zu deuten, wie man nur kann. Überlegen Sie, was es bedeutet. Adam hatte seine 46 Chromosomen dort und da sind die Geschlechtschromosomen XY. Und er war vollkommen. Gott sagt, dass aus den Knochenmarkzellen von seiner Seite Eva baute. Wie kann er das machen? Die Chromosomen von Adam sind genau gleich wie Evas Chromosomen, nur hat sie XX. Das einzige Notwendige da, um Adam aus Adam Eva zu machen, ist, dass man Y ausradiert. Und dann wird sich X replizieren. Und da hat man eine vollkommene Frau als einen vollkommenen Mann. So wunderbar. Probieren Sie, das zu überlegen, ob das nicht eine schöne Lösung ist des Problems. Nun, lasst uns jetzt dieses Problem lassen und ich drehe jetzt den Spieß um. Wo gehen wir im täglichen Leben, in unserer Umwelt, im normalen Leben, mit Chromosomen besser um als mit Weizenkörnern? Mit den Körnern, die wir jeden Tag essen. Nun, die Weizenkörner sind Pakete von Genetik, um Weizenpflanzen und neue Weizenkörner zu bauen. Und wenn man Weizenkörner, die Pakete sind von der Information für neue Weizenpflanzen auf die Erde streut, wenn die Erde hart ist wie eine Straße, sagt die Bibel, dass der Seemann diesen Samen ausstreute und siehe da, einiges fiel auf dem Weg. Nun, die Information auf den Zellen ist vollkommen bei den meisten Weizenkörnern. Aber die Umwelt ist falsch. Eine Straße ist nicht der Ort, wo man eben Weizenpflanzen anbauen kann. Und das Ergebnis ist, dass obwohl die Genetik vollkommen ist, die Umwelt ist falsch. Einige fallen auf steinigen Boden und die Vögel kommen und fressen es auf. Umwelt falsch, Genetik in Ordnung, Resultat nichts. Etwas fällt unter Dornen und Disteln. Umwelt falsch, Genetik in Ordnung, Resultat nichts. Etwas fällt auf den guten Boden. Und da gibt es 60-fältig, 30-fältig und 100% Frucht. Umwelt in Ordnung, Information auf der Genetik in Ordnung. Und die Sache ist, dass wir eine gute Ernte bekommen. Das ist das Gleichnis, das der Herr Jesus sagte von Genetik und Umwelt. Nun, die Jünger haben nicht kapiert. Die sagten, erkläre uns dieses Gleichnis. Da sagte Herr Jesus etwas ganz Verblüffendes. Er sagte, ihr lieben Leute, das Wort Gottes ist der Samen. Das Wort Gottes ist das Samenkörnlein. Das heißt, dass die Bibel die Informatik enthält, die zu vergleichen ist mit der Informatik auf einem Weizenkörnlein. Und er sagt dann, dass dieses Weizenkörnlein, das Wort Gottes, auf den Boden fällt, nämlich das menschliche Herz, ihr Herz. Also ihr Herz ist das Ackerfeld und das Samenkörnlein, das er ausstreut, ist das Wort Gottes, die Informatik. Nun sagt er, wenn das Herz sehr hart ist, wenn sehr viel Verkehr drüber geht, die Sorgen dieser Welt und Reichtum und Genüsse Lebens, dass die Informatik des Wortes Gottes nicht Wurzel schlagen kann. Darf ich Ihnen jetzt eine persönliche Frage stellen? Probieren wir, wie der Boden bei uns aussieht, bei mir und bei Ihnen. Ich zitiere Ihnen jetzt ein bisschen Information, die da ist, um etwas Neues in Ihrem Leben zu machen. Ich nehme die Information, die Sie alle gut kennen. Passen Sie auf. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Stellen Sie sich vor, dass Gott liebt. Das ist die Informatik. Und diese Information ist auf die Böden der Herzen aller Leute hier, jetzt in diesem Augenblick von mir, dem Seemann, ausgestreut. Hat Wurzel geschlagen. Wenn nicht, dann nehme ich an, weil Sie es gehört haben und gehört seit Kind auf, dass Ihr Herz nicht in einem Zustand ist, um den Boden zu schaffen für diese Information. Nun, ich komme vom Land selber. Mein Vater war Farmer. Am Ende des Krieges hat mein Vater alle seine Arbeiter verloren, natürlich, die mussten an die Front. Mein Vater war über 60. Und er hat die Arbeit auf diesem großen Gut, 200, 300 Acre, selber gemacht. Und hat einen Herzinfarkt bekommen. Nun, er telefonierte rauf zu mir, zu meinem Bruder und sagte, würden wir bitte kommen im Herbst, sonst wird es nächstes Jahr keine Ernte geben. Und wir hatten Ton
Erde bei uns sehr lehmig und schwer. Und wenn es regnete im Herbst, es wurde wie Beton, die Felder. Mein Bruder und ich, wir sind nach Hause gekommen, samstags, es war sehr weit weg, wo wir waren. Und wir haben die größten Traktoren rausgeholt. Und wir haben 24 Stunden uns einander abgelöst, um dieses Gut umzupflügen. Und es war wie Beton, das sage ich Ihnen, unfähig zum Pflanzen. Und als wir das umgepflügt hatten, haben wir es geeggt und dann mit der Walze, nicht wahr, wie man das macht. Und bis Anfang November war der Boden wieder urbar. Und da haben wir dann gepflanzt. Soll ich Ihnen was sagen? Wenn der Boden bei uns im Herzen hart ist, dann schickt Gott seinen großen Pflug und pflügt uns um. Mich hat er sehr oft umgepflügt und dafür bin ich dankbar. Krankheiten, Todesfälle, alles was es nur gibt, Krieg, Bomben, alles was es nur gibt. Und so wird der Mensch fähig, ewigen Wahrheiten einen Boden zu bieten. Also hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sonst ewige Leben haben. Sie sagen, mein Herz ist hart. Dann passen Sie auf, Gott ist ein Gott der Liebe. Und lieber als dass die Frucht der Ewigkeit nicht entsteht, pflügt er uns um. Er macht uns fähig, diese ewigen Wahrheiten anzunehmen. Und nehmen wir noch was anderes, Information aus diesem Wort. Die Bibel sagt, dass wenn wir, passen Sie hier auf, dass wenn ein Mensch ein weiches Herz hat, ich meine nicht dumm, aber empfänglich für ewige Wahrheiten, das ist, was ich meine. Wenn er ein Herz hat, das empfänglich ist für ewige Wahrheiten, hören Sie mal, was da geschieht. Das heißt, wie wir ihn betrachten in seinem Wort, werden wir etappenweise umgewandelt in Jesu Bild. Im Korintherbrief können Sie das lesen. Stellen Sie sich vor, was die Politiker versuchen zu tun mit den Methoden der Umwelt und mit den Methoden der Genetik, sehr weit ist man im Letzten nicht, geschieht von innen und nicht von außen. Ein Mensch wird neu und umgewandelt in das Bild des Sohnes Gottes durch das Betrachten des Charakters des Sohnes Gottes in dem Samenkörnlein des Wortes Gottes. Wir haben das gesehen in den Universitätenversammlungen hier. Da sind 800-900 Menschen gekommen, Abend für Abend. Und wissen Sie, was sie suchen? Sie suchen die Liebe Gottes. Sie suchen Nestwärme. Und wissen nicht, wo sie sie finden. Und wenn sie sie finden, da werden sie strahlen. Wir haben einen, der vor ganz kurzer Zeit erfahren hat, wie man umgewandelt wird in sein Bild, in dem das Herz zubereitet wird, um die Informatik des Wortes Gottes anzunehmen. Ich gebe Ihnen das letzte Wort und dann bin ich praktisch fertig. Nicht ganz, aber praktisch. Hören Sie zu. Hier ist etwas aus dem Samenkörnlein, ein Gen, wenn Sie wollen, in der Genetik. Ich gebe Ihnen jetzt ein Gen. Ist jemand in Christus, sehe, das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Kennen Sie das? Fragen Sie unter den Studenten. Ist jemand in Christus? Christus sagt, er sei das Wort Gottes, der Logos. Und das Wort Gottes, zu dem er stand, ist hier drin. Und es ist das Wort, denn mein Wort ist Geist, sagt die Schrift. Das Wort macht uns neu. Ich lese im Wort und ich sehe den Herrn Jesus drin. Und indem ich ihn sehe und mich beschäftige mit ihm und meine Sünden vergeben lasse und mich reinwaschen lasse von ihm durch sein Blut, das er für mich vergossen hat, er starb für mich, werde ich neu. Wie das Samenkörnlein in die Erde fällt, so entsteht eine neue Pflanze. Und so in dem alten Herzen entsteht das neue Bild des Sohnes Gottes. Da entsteht ein Christ. Das ist, was die Welt braucht. Wir brauchen nicht neue Organisationen. Wir brauchen sicher neue Politik und bessere Politik. Aber was wir wirklich brauchen, ist neue Menschen, um diese Politik in Liebe durchzuführen. Und wenn wir neue Menschen haben, das ist, was die Kommunisten erkannt haben. Alle Achtung, Hut ab vor denen. Was wir brauchen, sind neue Menschen, die imstande sind, die neue Welt zu bauen. Und die lieben Leute, die Kommunisten, sind viel gescheiter als die Leute hier im Westen. Sie stellen Informatiker an, um alle Religionen, und ich weiß, wie viel Geld dafür gegeben wird, wer dafür arbeitet und in welchem Land es ist. Ich kenne den Leiter. Die stellen diese Leute an, um alle Informationen zu extrahieren aus allen Religionen, um zu erfahren, was in Religion ist, das die Menschen neu macht, vor allen Dingen in der christlichen Religion, aber auch in den anderen. Und sie analysieren das jetzt. Denn sie sehen, dass die Welt nicht auskommt mit neuen Politiken. Was wir brauchen, sind neue Politiker, neue Menschen. Die Amerikaner sagen mit Recht, affirm, it is good as the people in it. Eine Firma ist genauso gut wie die Leute, die sie führen, und nicht besser. Und die Welt wird nicht besser sein als die Menschen, die auf der Welt und in dieser Welt wohnen. Und was wir brauchen, ist neue Menschen in Jesus Christus. Wenn wir das haben, dann haben wir was getan. Deshalb in den letzten Jahren meines Lebens, ich habe es auch mein ganzes Leben getan, bemühe ich mich, zu den jungen Menschen zu gehen, die wissen, dass man diese Dinge haben muss. Und ich versuche ihnen das klarzumachen in einer technischen Sprache, die sie verstehen. Die technische Sprache eignet sich wunderbar, um das ewige alte Evangelium klarzumachen. Ich gebe ihnen dieses letzte Wort. Und es ist besser, als ich es vorhin gab. Hören Sie zu. Wir aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden dadurch in dasselbe Bild verwandelt. Etappenweise von einer Herrlichkeit zur anderen, wie vom Herrn, welcher Geist ist. Ist das nicht schön? Haben Sie nicht festgestellt, dass wenn Sie mit Menschen umgehen, die intelligent sind und die lieb sind, dass die Liebe, passen Sie hier auf, die Liebe und die Intelligenz ein bisschen abfärbt? Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Sehr wahres Wort. Liebe Freunde, wenn Sie umgehen mit dem Herrn der Herrlichkeit, der für Sie starb, dann werden Sie umgewandelt in seine Herrlichkeit, etappenweise, als vom Herrn, vom Geist. Das ist, was ich will. Ich will sehen, dass neue Menschen entstehen durch den Kontakt mit dem Herrn Jesus Christus. Wenn einmal der neue Mensch entstanden ist, dies ist das letzte Wort, das ich Ihnen geben kann heute Abend. Wenn das Weizenkörnlein aufgegangen ist von dem Boden, das Körnlein ist gestorben, die neue Pflanze steht da, was muss es haben? Es muss Luft haben und es muss Sonne haben und es muss auch Feuchtigkeit haben. Und jeder Mensch, der heute Abend sein Vertrauen auf Jesus setzt, braucht Feuchtigkeit. Da gibt es Regentage und Trübsal. Das werden Sie finden. Aber es ist nötig. Das Zweite, was man braucht, ist das Wehen des Windes. Und das Wehen des Geistes Gottes sieht man unter den Studenten heute. Und das bringt die Pflanze hoch. Und das Letzte, die Sonne, die da leuchtet, ist wie das Lied sagt. Entschuldigen Sie, dass ich das Lied zitiere. Die Sonne, die uns leuchtet, ist unser Herr Jesus Christus. Was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wir beten zusammen. Danke dir, Herr Jesus, dass wir dich lieben dürfen. Denn du liebst uns und du hast uns zuerst geliebt. Hilf du einem jeden hier, du siehst all die Probleme, die wir haben. Die Welt ist hart und lieblos. Danke dir für die Liebe, die wir erfahren haben heute. Wir bitten dich, hilf du uns heute Abend durch Übergabe unserer Herzen in deine Hände, dass wir deine Liebe erfahren und dass du uns neu machst. Wir danken dir, dass du uns eine so schöne Welt geschenkt hast. Hilf du uns, uns entwickeln innerlich durch die Interaktion mit dieser schönen Umwelt, die du uns gegeben hast, dass wir sie auch nicht verderben. Und so mache du aus uns bessere Menschen, neue Menschen, die dir dienen.